3, 2, 1.
Und damit herzlich willkommen im Spielekeller 119, heute hier live aus Berlin. Mit Farbe. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir heute in einer Viererfolge, das ist eine Seltenheit.
Ja.
Chris, wir haben uns den Herrn Knochen eingeladen.
Schönen guten Tag, willkommen zurück.
Und den Herrn Hänisch.
Hello.
Geil, wir sind in eurer Hometown. Und deswegen, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich an E-Sport denke und an bessere Gäste, dass es bessere als euch gibt.
Vielen Dank. Ja, also ich würde sagen fast, weil wir sind ja hier mitten in Berlin. Wir sind ja aus Spandau, ne?
Das ist richtig.
Oh.
Wo ist denn dieses Spandau?
Du hast uns noch nie besucht, ne?
Echt, warst du wirklich damit, ne?
Klar war ich schon da.
Doch, war er.
Ich habe auch schon die schönen Studios gesehen. Ja. Ich war extrem beeindruckt.
Hat Micha dir von jedem Kabel erzählt?
Ja.
Ich glaube, erstens, ich habe selten jemanden gesehen, der so akkurat komplett alles erzählen und erklären kann. Das ist wirklich Hochachtung. Aber ich glaube, jeder, der von dir eine Führung bekommen hat, weiß auch genau, wovon ich rede.
Absolut.
Finde ich
Weltklasse. Grüße gehen raus.
Aber ist gut.
Es ist wirklich gut. Nein, was soll ich sagen? Es war ein bisschen Scherze schon dabei, aber ist auch sehr ernst.
Was macht ihr denn da so in dem Spandau?
E-Sport. Gaming.
Boah, ja, schön. Und das war's.
Ja,
genau.
Boah, das wird heute wild, glaube ich.
Ja, nein, wir machen das jetzt hochprofessionell.
Wir haben Vorbereitung.
Ja.
Wollte ich noch sagen. Also, ihr habt ja immer noch einen guten Unterstützer. Ist auch schön, dass er immer noch dabei ist.
Ich habe alles eigentlich gemacht, was ich bisher machen sollte. Kurze Vorstellung. Wer ist Micha, wer ist Knochen?
Also, naja, wer ist denn Micha, wer ist denn Knochen?
Müssen
ja.
wir die beiden noch eigentlich noch vorstellen?
Ja, ich glaube mal kurz zumindest.
Ja, komm, bringen wir mal ein bisschen ernsthaft.
Vor allem aus deinem Mund klingt es auch immer so schön.
Ja, oder? Ja, wie fangen wir an? Wir hatten euch beide ja schon mit am Start, was ja erstmal sehr schön ist, dass wir heute eine Doppelfolge, also so eine Doppelsituation hier schaffen. Boah, also...
Ich glaube, der Knochen hatte bei uns mehr Sendezeit.
Darf ich mir das wünschen?
Ja.
Du stellst Knochen vor und du stellst mich vor.
Okay.
Würde ich sehr gerne mal hören.
Komm, du fängst an.
Nee, fang mal mit Knochen an.
Okay.
Ich muss noch nachdenken.
Ja, Matthias Remmert, seinerseits ein alter Hase, der Knochen. Schon lange dabei. Ich überlege immer wieder, wann haben wir es das erste Mal gesehen. Ich weiß es ehrlich, aber ich denke auf irgendeinen LAN, würde ich sogar fast sagen.
Ja, oder irgendein Intel Friday Night Game oder so.
Aber schon vor den Intel Friday Night Games werden wir uns schon mal gesehen haben, ja, auf irgendeiner 400-Mann-LAN.
Slaughterhouse.
Slaughterhouse so, zum Beispiel. Warst du damals auf diesen Terminal-LANs auch in Köln?
Auch irgendeine Mal, ja.
Terminal 6 habe ich alles gewonnen, was man gewinnen konnte.
Dann war ich nicht dabei. die hab ich immer verpasst.
Naja, in allen Spielen, die ich gespielt habe.
Ja, ja.
StarCraft 1, glaube ich, damals noch. Ja, ja, Matthias, also kurz gehalten, ich glaube und hoffe natürlich, die einen oder anderen haben schon unsere alten Folgen mit dir gehört. Absolute Caster-Legende, darf man, glaube ich, wirklich so sagen. Urgestein auch bei Freaks for You. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob ich jetzt hier Blödsinn erzähle, aber ich glaube sogar, dass du eine Beteiligung am Unternehmen hast.
Ja.
Das wissen ja auch die wenigsten. Weil,
ja, ich gehe da jetzt ja auch nicht mit hausieren, ne?
Aber. Ja, ich habe gehört, in den Runden, den ich sonst so sah, schon, nur in der Öffentlichkeit nicht.
Ja, ja.
Und viel TV-Produktionsverantwortung, aber mittlerweile auch darüber hinaus, wenn ich das so richtig wahrnehme von außen. Und echt lange dabei, über 20 Jahre mittlerweile. Und das reicht jetzt auch.
Das reicht, vielen Dank. Und heute extra schick gemacht.
Du hast ein Hemd an.
Ja, genau, extra für den Podcast hier, weil ich ja wusste, aus Köln noch, da war ich auf der anderen Seite mit den Klopfern und hab den Johannes reingebracht. Da wusste ich nämlich, dass gefilmt wird und dachte ich, ach komm, Grüße gehen raus an hier den Kollege Kolas, mit dem war ich, war er mit mir shoppen. Dachte ich, mir muss direkt anziehen, also Grüße nach Köln.
Ja, der hat immer
oder
die
nach Hürth.
Der hat immer die kleinen Feiglinge da geklopft die ganze Zeit. Hat ihm nicht gut getan.
Also bist du auch nicht an großen Spaß.
Ja, Chris.
Chris, gib dir Mühe.
Jetzt muss ich dir Micha vorstellen.
Ja, und ich erwarte mehr.
Also, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ne? Ui.
Oh. Ja, man würde ja sagen, der Mythos, die Legende, der einzig wahre. Aber Spaß beiseite. Wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, warst du damals Mitgründer der eigentlichen Freaks for You, bevor das ja irgendwie der Gaming Card abgesplittet wurde. Du bist ja gefühlt 150 Jahre im E-Sports und ich glaube, da werden wir auch gleich drüber reden. Ich habe dir das mehrfach gesagt, dass ich sehr viel Respekt vor dem habe, was du gebaut hast. mit den Leuten um dich herum, natürlich. Aber,
ist das Balsam für diesen?
Aber es ist wahr. Denn, und das wirst du ja uns hoffentlich gleich nochmal in Ruhe erklären, eigentlich, und wenn du den, also wenn du dem Spielekeller folgst und dir die Folgen anhörst, wir immer wieder Leute haben, die immer wieder bei Freaks angefangen haben, bei Freaks gearbeitet haben, irgendwas mit den Freaks zu tun gehabt haben und eigentlich Freaks for You und damit ja das Unternehmen, das du ja mit aufgebaut hast, ich glaube, einfach so ein Meilenstein der deutschen E-Sports-Geschichte auch ist, wo du einfach alle möglichen Leute durchgeschleust hast.
Tut mir leid, Knochen.
Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich dich vorstellen soll, weil du bist tatsächlich, glaube ich, ein integraler Bestandteil der deutschen E-Sports-Industrie. Und vielleicht würde ich dabei auch einfach belassen. Du bist auch ganz okay, aber also menschlich okay, fachlich Heide Witzka.
Das trifft's auf
perfekt,
Punkt.
Perfekt, oder?
Wirklich.
Danke.
Wahnsinn.
Danke,
ja. Ich denke, da werden wir viel Zustimmung
kriegen. War das okay für dich?
War super.
Was habe ich vergessen? War ehrlich, war wirklich ehrlich.
Ja. Nix.
Geil. Aber es ist ja, wir können ja vielleicht auch da anfangen, weil wir ja natürlich über Freaks sprechen wollen. Und wir haben so ein paar Punkte drauf. Wir haben ja mit dir damals den E-Sport Business Talk aufgenommen, als es noch ein Livestream war. Ich glaube, du warst in Folge 9 oder 7 dabei.
Zählt das eigentlich in die Zählung mit rein? Oder ist die andere?
Nee, die Zählung ist wieder null, bei 0 gestartet mit dem Podcast.
Ja, genau, der Podcast
wir schon hören.
Das war ja noch Legacy für damals. Aber da warst du ja da. Wir haben ja ganz viel über dich gesprochen, über das Unternehmen. Wir haben jetzt hier noch so ein paar Stichpunkte mal rausgeschrieben. Aber was ich gesagt habe, habe ich ja ernst gemeint. Wenn wir mit Gästen sprechen, die waren ja alle irgendwie schon immer wieder mal bei Freaks, haben irgendwas mit Freaks gemacht. Willst du vielleicht einfach nochmal ganz grob zusammenfassen, was du eigentlich für Meilensteine erlebt hast mit dem Unternehmen und was ihr alles so gemacht habt und heute vielleicht noch macht? Ich meine, in die heutige Zeit kommen wir ein bisschen später, aber führen uns doch nochmal vielleicht durch die wichtigsten Stationen.
Wie viel Zeit haben wir?
Ja,
aus Berlin glaub, starten, muss man vor allem sagen.
Ich glaube morgen, aber wir machen ja morgen erst um 3 Uhr nachmittags zu. Ne? Also ja, du hast ein paar Stunden.
Okay, cool. Das Jahr 2001. Ja, da habe ich aufgehört mit dem Zivildienst und habe angefangen bei Freaks zu arbeiten. Ich habe ja nie was anderes gesehen. Es war ja wirklich Schule, Zivildienst und danach direkt in, erst hieß die Firma Ministry of Games und danach halt in Freaks reingefallen. Ja, was habe ich gesehen? Die düsteren Zeiten des E-Sports. Also, wenn Leute heute so sagen, wir haben E-Sports-Winter, dann sage ich immer, wir haben so viel, was wir damals nicht hatten.
Ja.
Also, ja, damals war es halt einfach so diese große Vision. Du hast die Bilder damals gesehen, irgendwie aus Südkorea und hast halt einfach geguckt in die LAN-Partys mit 300, 500 Mann. Die waren gigantisch groß damals, weil so viele Leute zusammen Gaming zelebriert haben. Und das war halt einfach damals das Nonplusultra. Und alles, was danach gekommen ist, war einfach so die Vision, wo du mal hinkommst. Als wir angefangen haben, als Knochen dann zu uns kam, zum Beispiel ein paar Jahre später, mit Videostreaming oder Audio-Streaming, das war ja damals komplett neu, mit WAAG-TV und keine Ahnung, was haben wir letzte drüber gesprochen, ja. Ne? Das sind so die Zeiten, das kann sich heute gar keiner vorstellen, wie kann man denn E-Sports-Fan sein, ohne zu gucken, was Phase ist? Keine Arena, sondern praktisch nur so...
Wir sücken jetzt bei 3, 2, 1.
Richtig.
Den Aufwand wird sich doch heute keiner mehr machen.
Nein. Damals war das noch... Ja, damals war es nicht massentauglich. Also wer mich heute fragt, ob es massentauglich ist und dann sagt, ich denke im Verhältnis zu früher ja, der versteht das dann gar nicht. Aber ja, wir haben angefangen mit Livestreaming, bevor es YouTube gab. Und das ist so...
Oh ja. Weit davon.
Ja, das sind so alles, was du heute einfach kennst an Technik, was ganz normal ist, so Smartphone, keine Ahnung was alles. Wir haben angefangen, E-Sports zu machen, da gab es noch kein Smartphone. Und das ist halt einfach der Moment, wo ich mich steinalt fühle.
Bist du ja auch.
Das ist richtig. Ja.
Für E-Sport-Verhältnisse. Sonst siehst du eigentlich noch recht frisch aus.
Danke. Ja, wir haben angefangen. Wir haben im Prinzip einfach nur die Passion gehabt, Gamer zusammenzubringen. Es war damals eine Zeit, die war wild. Du hast kleine Events gehabt. Es waren echt schlechte Events. Wir haben es trotzdem zelebriert, weil es war mal was für den Gamer da, für die Gamerin da. Und es hat Spaß gemacht, aber es ging halt einfach darum, die Sachen immer ein Stückchen besser zu machen. Ich glaube, diese Passion, dieser Wille, Sachen nach vorne zu bringen, Gaming, und damals war es ja noch nicht E-Sports. Als wir angefangen haben mit E-Sports, haben wir noch darüber gesprochen, vernetztes Computerspielen und diese ganzen schönen deutschen Übersetzungen von irgendwas. Ja, einfach nur jedes Event ein bisschen besser. Oh, wir können auch Audio-Broadcast. Oh, vielleicht mal einen Livestream machen mit, was war das damals? 320 mal 240 Pixel wo man sich heute auch so überlegt, also wer sich heute sowas angucken würde, das wäre einfach grausam.
Aber wenn du dich heute daran erinnerst, sieht das in deinem Kopf noch geiler aus.
Wie bei dem alten Computerspiel, glaube
ich. Also es war wirklich, es war damals schon so schlimm. Ich meine, ich weiß noch, wie ich mit Knochen darüber diskutiert habe, ob man Counter-Strike eigentlich so erkennen kann. Yes. Aber ja, ich meine, du hast ja kein Crosshair gesehen, du hast halt aber erkannt, dass da halt irgendwelche Pixel sind, die sich bewegen. Und der erfahrene Counter-Strike-Spieler wusste halt einfach damals, okay, da ist halt gerade was passiert. Aber mit heute hat das nichts zu tun. Von daher, wir leben im absoluten Luxus, so retroperspektiv gedacht.
Ja, voll. Chris, also ich meine, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, viele Leute sprechen über Freaks for You,
ja,
haben vielleicht da mal gearbeitet, arbeiten auch noch, haben immer noch Verbindungen. Ich glaube, heute geht es ja auch so ein Stück weit, um die Themen ein bisschen anders anzuschneiden als in der Vergangenheit. So ein bisschen Freaks for You vielleicht auch als Inkubator zu sehen und als Ermöglicher von ganz vielen Sachen, dass wir so ein bisschen mal über die zeitlichen Milestones sprechen, die ihr so durchlebt habt, wann was passiert ist, so die nächsten großen Steps, Expansion, Ausgründungen, Dinge, mit denen ihr viel zu tun hattet, immer noch zu tun habt. Wollen wir da mal so ein bisschen drauf eingehen heute?
Klar. Also, bevor ich zum Team dazu kam, gab es die Netzstadt. Das hat Thorsten Zipper damals gemacht, zusammen mit Jens Enders. Das waren in Berlin so die ersten Cafés, wo du hingegangen bist und du konntest zocken. Weil alles andere war halt wirklich bloß chatten. Und aus den Cafés heraus kam dann eben so die Competition, sich miteinander messen, Stadtmeisterschaft oder auch gegen andere Städte spielen und Co. Und das hat sich dann eben verändert. Irgendwann ist man von den Cafés weggegangen, hat halt eher Events produziert, hat wirklich eher so diese Live-Experiences gemacht. Und dann kam relativ früh dann als erstes neues Projekt, was man mit gekickstartet hat, dass Jens sich zusammen mit Yilmaz überlegt hat, Mouseboards groß zu machen. Und plötzlich hat man ein Team. Und ja, ich meine, über Mouseboards braucht man, glaube ich, nicht sprechen. Man
läuft den Counter-Strike gerade ganz gut.
Ja, ja, ja. Jetzt vor allem gerade, ne? Ganz, ganz frisch.
Crazy. Platz 1.
Platz 1 im globalen
das
Ranking.
Das habe ich sogar als alter Strategiespieler mitbekommen.
Ja.
Ja, also ich glaube, eine tolle Geschichte gehabt mit Mouseboards. Die waren bis so 2007 ungefähr halt wirklich dann ein Label von Freaks. Danach gab es einen Spin-off, weil wir einfach gemerkt haben, wir machen so viele Sachen, da gibt es Interessenkonflikte. Wir müssen die irgendwie auflösen. Wir können nicht sein Broadcaster, Newsseite, Turnierveranstalter und dann auch eigene Teams haben. Also haben wir dann gesagt, es trennt sich alles und ja, die Trennung ist dann sukzessive einfach so weit weggegangen, dass wir heute mit den Kollegen von Mouseboards halt noch zusammenarbeiten über die Ligen, aber ansonsten halt auch nichts miteinander zu tun haben. Danach gab es Cats, das war, glaube ich, mit eines der ersten Female-Teams. Dann haben wir GameSpots aufgemacht, das war so 2003, parallel zu Cats, war da so denn mit einer der ersten Broadcaster, nicht der erste, aber einer mit der ersten Broadcaster. Da gab es ja damals ESL-TV, die haben ihren eigenen Content produziert. Es gab damals noch Game-TV, Gamer-TV?
Gamer-TV, ja.
Gamer-TV. Ja, wir haben damals eben mit den Mitteln, die es halt gab, mit PAL-Stecker und keine Ahnung was, richtig räudig, also so eine Mikrofone.
Ja. Was meinst du, diese schönen Rode-Mikrofone?
Ja.
Grüße gehen raus an unseren Partner Rode. Schön, dass ihr mit am Start seid.
Davon hätten wir damals geträumt.
Gewinne, gewinne, gewinne.
Ja. Und über die Zeit hinweg dann eben, wir haben angefangen mit LAN-Party-Ligen, die Netzstadt Gaming League. Haben dann mit Josh sozusagen uns...
Der auch hier ist, Josh Vögeling übrigens.
Ja, da
Grüße.
Der hat ein ganz hervorragendes Produkt aufgebaut mit der WWCL bei Play&Learn.
Ich habe da einen Smart Roadster gewonnen.
Ja, ich erinnere mich.
Bei euch bei den Netzstadt Finals war ich leider betrunken, deswegen habe ich nicht gewonnen.
Aber du hattest eine gute Zeit.
Ich war dabei, ich habe ein bisschen Preisgeld gewonnen. Ich bin Dritter geworden, weil ich im Winner Bracket Final nicht wusste, wo die Taverne ist, um Helden zu finden. Ich war zu betrunken. Das ist kein Scherz.
Ja,
aber ich war schon.
Damals hat man den Wettbewerb noch richtig ernst genommen.
Genau.
Ich wurde abgefüllt.
Stand auch noch nicht im Regelwerk, weil es ist Alkohol verboten.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, das war noch die Zeit, als wir Warcraft selber noch so wenig Kompetenz in-house hatten, dass wir das damals mit Bashi organisiert haben.
Am Anfang auf jeden Fall. Daran, also ja. Die Netzstadt Finals, wo ich Dritter geworden bin, das war 2004 oder 3? 4.
4.
4 in dem Kino, ne?
Genau. Und das ist, glaube ich, noch ein
Turnier. Auch schon 20 Jahre her.
Ja. Das hat Bashi organisiert, der jetzt inzwischen Sebastian Weißer eine hohe Position hält bei EFG.
CEO für E-Sport-Bereich.
CISO, Strategy Officer? Weiß ich gar nicht.
Ich glaube, der ist E-Sport-CEO oder sowas? Ich weiß nicht genau, wie das da ist.
Weiß nicht, was
er... Ja, genau. Er ist auf jeden Fall verantwortlich für den E-Sport-Bereich bei EFG.
Tolle Leute. Wir haben immer mit tollen Leuten gearbeitet, weil am Ende des Tages, die Szene war so klein damals, du hast einfach mit jedem gearbeitet, der damals irgendwie mit dabei war.
Wir müssen eigentlich Baschi auch mal zum Podcast einladen und mal fragen, wie das denn damals bei der Sony-Party lief. Die Geschichte kennt... Oh? Ja, du vielleicht nicht?
Nee.
Ah, Games Convention noch. Grüße an Sebastian Weißer, aka Baschi. Eine legendäre Geschichte für alle richtigen Oldschooler. Danach hatte die ESL global Hausverbot bei Sony.
Lassen wir es einfach dabei.
Ja. Ja.
Ich glaube, das reicht.
Ja. Ja. Was kam dann? Wir haben gebroadcastet, wir haben Teams aufgebaut, wir haben auch geschaut, wie man weiter expandieren kann. Damals hat der Mausbot zum Beispiel auch mit Mana Flask zusammengearbeitet, eine Zeit lang. Hans-Christian
ist ja auch hier.
Auch ja, hier.
Genau.
Hans und unser Weg hat sich dann auch später nochmal gekreuzt. Der hat dann auch mit uns zusammen, als wir dann von Freaks zu Freaks for Gaming wurden, so 2011, war er dann ja bei uns, hat uns geholfen, im Produktuniversum so ein bisschen voranzukommen, voranzuschreiten.
Ihr seid ziemlich schnell 2013 schon Richtung Asien gegangen. Das, wie hat sich das ergeben? Das ist ja 2 Jahre später nach der Gründung von Freaks for Gaming. Ne?
Also wir haben uns entschieden damals, also die Jahre vor 2011, die waren der Horror, weil damals war ja auch Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Mhm. Und als wir damit durch waren, haben wir uns halt gesagt, wir fokussieren uns jetzt stärker. Davor waren wir irgendwie so der Bauchladen, der auch E-Sports und Gaming gemacht hat. Und danach wollten wir einfach nicht mehr der Bauchladen sein, sondern also bloß noch E-Sports und Gaming machen. Und wir haben dann relativ schnell eben gesehen, dass die größten Player auf Sponsorenseite damals einfach noch die Hardware-Brands waren. Und die meisten dieser Hardware-Brands haben halt Gaming und E-Sports immer noch nicht so richtig verstanden. Und wir haben gemerkt, die großen Budgets kriegst du halt wirklich global abgeholt, freigesetzt. Und deswegen haben wir eben uns überlegt, wo klemmt es gerade? Und was wir identifiziert haben, ist eben, es klemmt nicht unbedingt bei den deutschen Ansprechpartnern oder auch bei den Europäern, aber bei diesem kulturellen und auch sprachlichen Diskurs zwischen Deutsch, Englisch, Mandarin oder eben auch diesen sehr unterschiedlichen Kulturen, wo man auch aus Asien damals noch wesentlich schlechter gucken konnte, was passiert da eigentlich eben im E-Sports in Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen dahin, wo die Entscheidung getroffen wird, nach Taiwan und beraten die Headquarter einfach direkt.
Was habt ihr da aufgebaut? Also welche Rollen habt ihr da strategisch platziert?
Ich würde sagen, eine Kombination aus Sales und Beratung. Das heißt, wir waren dann eben so die Berater, die Chefflüsterer, weil in der Kultur war es halt so, dass du eben nicht als Chef deinen Mitarbeiter was fragst, sondern als Chef weißt du alles. Und wenn du etwas nicht weißt, dann tust du so, als ob du es weißt, oder du triffst einfach eine Entscheidung.
Das machen wir doch alle hier so, oder?
Unterschiedliche Unternehmenskulturen. Also ich glaube, dass das damals halt auch in Asien auch noch krasser war, als es heute halt ist. Und wir haben dann eben wirklich angefangen, hinter verschlossenen Türen die Chefs, die Gründer der Unternehmen zu beraten und denen einfach auch mal so zu erklären, was passiert da eigentlich. Und das hat die, glaube ich, unglaublich weitergebracht, weil sie danach verstanden haben, was hat Gaming für eine Relevanz. Sie haben Gaming-Produkte angefangen zu entwickeln. Sie haben Trends verstanden.
Welche Kunden habt ihr, was sind die Top 2 Kunden, die dir einfallen, die ihr durch diese Expansion dadurch gewinnen konntet? Ob sie jetzt noch da sind oder nicht, spielt auch erstmal keine Rolle, aber was sind so die, wo du sagtest, geil, dass das waren Kunden, die wir dadurch gewinnen konnten durch diese Expansion?
Also vor der Expansion im Prinzip war es geil, Memory, die ja auch sehr früh Partner von Mausbots waren, durch die haben wir überhaupt eben auch Taiwan erst so richtig kennengelernt und auch das Netzwerk kennengelernt. Der heutige Chef, den wir in Taiwan haben, ist ehemaliger Marketing Director, der bei Guy war. Der hat damals das Mausbot-Sponsoring mit uns abgeschlossen. Wir sind einfach wirklich dicke Freunde geworden und es hat sich halt über jetzt auch 2 Jahrzehnte gehalten. Die größten Kunden, ich glaube am Anfang war es allen voran erstmal BenQ. Mhm. Die hatten ja damals schon ihre Gaming-Produkte, aber du hast halt trotzdem gemerkt, sie haben sich am Anfang schwer getan, zu verstehen, was genau alles passiert. Also, was sind so die nächsten Schritte? Sie hatten ein geiles Produkt, sie hatten gute Brand Ambassadors, die ihnen geholfen haben, mit Titan und Spawn auch die Produkte in den Markt rein zu kommunizieren, aber sie haben sich am Anfang schwer getan, zum Beispiel zu verstehen, wie arbeiten wir noch anders zusammen mit Publishern? Was sind so auch Möglichkeiten, auf Events zu gehen und Co. Und haben denen halt sehr viel geholfen am Anfang. Die waren aber schon relativ weit, muss man fairerweise dazu sagen. Ich würde sagen, dann ist es tatsächlich Gigabyte und Asus. 2 Partner, mit denen wir seit damals arbeiten und heute noch zusammenarbeiten. Mit denen wir eigene Strategien entwickelt haben, global. Wir hatten ja zum Beispiel mal, das war glaube ich 2016 17 des ASUS ROG Masters, was ja im Prinzip so ein globales Turnier war in Dota und in Counter-Strike, was wir für die orchestriert haben. Das war 2016 das erste Mal ein relativ kleines Turnier, danach halt ein deutlich größeres globales. Ja, und es war da eben wirklich so jahrelange Beratung, die da hingeführt hat, dass die dann sich auch getraut haben, wirklich mal viel Geld auszugeben. Genauso auch Gigabyte, die am Anfang kleine Turniere gemacht haben, dann mehr gemacht haben, inzwischen auch ein fester Player sind mit einem relativ großen Stand auf der Gamescom. Das war früher undenkbar, weil sie einfach sich eher als Tech-Company verstanden haben und nicht als eine Gaming-relevante Company.
Habt ihr auch den ganzen Kram für MSI gemacht? Weil ich glaube, meine erste Veranstaltung im Ausland mit Fnatic damals, ich glaube um 2014 rum oder so, das war, glaube ich, irgendein MSI-Event in einer Mall in Taiwan.
Wir haben mit MSI auch zusammengearbeitet, aber es war sehr stark abhängig von den Ansprechpartnern. Wir hatten einen Kollegen bei Gigabyte, mit dem wir angefangen haben, eben 2013 zusammenzuarbeiten. Der ist dann so 2014, 15 zu MSI gewechselt. Da haben wir auch eine Zeit lang mit MSI viel gemacht. Der ist dann wieder zurückgegangen zu Gigabyte. Ist auch heute dann noch einer unserer Ansprechpartner. Ja, aber im Prinzip, wir haben eigentlich mit allen Hardware-Brands in Taiwan halt zusammengearbeitet.
Ihr seid ja dann, auf dem schlauen Zettel steht 2016, Eintritt nordamerikanischer Markt.
Ja.
Gleiches Pattern, also...
Darf ich da nochmal kurz reinhaken sogar? Weil aus Taiwan habe ich das Gefühl, habe ich relativ viel mitbekommen.
Ja.
Und alles, was du erzählst, habe ich auch irgendwie so gefühlt wahrgenommen, da kommt Business aus dem asiatischen Markt. US-Markt habe ich persönlich gefühlt ganz wenig wahrgenommen. Deswegen, wie ist das für euch angelaufen? Ähnlich gut? Oder wie hättest du das da...
Wir sind aus anderen Gründen in den Markt reingegangen. Also grundsätzlich... wenn ich gefragt werde, was war unsere Strategie, eben zu wachsen, wir sind immer auf Basis von Opportunitäten gewachsen. Wir haben entweder ein Problem erkannt, haben es als Opportunity verstanden und haben es versucht zu lösen. Und die Opportunity, die es da gab, Michelle, die damals für uns das taiwanesische Business verantwortet hat, die hat den Großteil ihres Lebens in den USA gelebt, den anderen Teil ihres Lebens in Taiwan. Und die hat irgendwann halt gesagt, ich möchte, dass mein Kind... auch die amerikanische Kultur erlebt. Deswegen wollte sie zurückziehen. Und für uns sind die Leute, die Menschen, die bei Freaks arbeiten, extrem wichtig. Wir wollen deswegen eben auch, dass die perspektivisch mit uns arbeiten. Und deswegen haben wir dann eben entschieden, wenn sie jetzt nach Amerika möchte, ist es dann wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt für uns, in den Markt einzutreten. Das heißt, es gab jetzt nicht so diese Logik, wir müssen jetzt zwangsweise halt rein, weil gerade das ist. Aber wir haben es als Opportunity verstanden, eben jemanden, der zu dem Zeitpunkt so 3 Jahre bei uns war, das Unternehmen sehr gut kannte, dabei zu unterstützen. Sie wollte halt gerne nach Kalifornien zurückgehen, nach Irvine. Und dann haben wir dann eben das Office aufgemacht und sie dann da beschäftigt. Und parallel dazu haben wir dann ihren Bruder Hank, der bei Geil gearbeitet hat, hat gesagt, Hank, jetzt ist die Zeit. Let's do it. Und der ist dann eben in das Taiwan Office von uns gewechselt und hat das dann übernommen, was seine Schwester aufgebaut hat. Und was haben wir da groß gemacht? Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, das war nicht ganz so laut. Also hat man nicht so viel gemerkt. Weil wir in Amerika tatsächlich vorwiegend auch Sachen gemacht haben für den amerikanischen Markt. Wir haben viel gearbeitet mit AMD. Die waren auch schon deutlich früher unsere Kunden. So ab 2014 haben wir wirklich sehr viel für AMD gemacht, als sie damals auch noch nach Intel ganz, ganz, ganz weit hinten so die zweite Wahl waren. Und haben denen geholfen. Erstmal mit den beschränkten Budgets, aber auch eben dann geholfen, zu verstehen, wie können sie anders mit Teams arbeiten, mit Creatern und Co. und eben unsere Perspektive auch mit reinzubringen. Und dann waren wir 2017 bei denen, haben denen eben eine E-Sport-Strategie präsentiert und dann haben die angefangen so zu tuscheln und haben gesagt, wir haben da noch was anderes, weil wir finden, was ihr präsentiert habt, echt gut. Weil wir haben ja präsentiert, ihr solltet da anders rangehen, ihr solltet anders denken über euch, ihr solltet ein ganz anderes Mindset haben, ihr solltet nicht nur denken in der Technik, die ihr habt, sondern eben in den Mehrwerten, die ihr bringt, in euch verstehen als Enabler des E-Sports. Das war damals halt noch sehr fresh als Idee. Und ja, die haben dann eben miteinander geredet, dann hieß es, wir müssten nochmal ein NDA mit euch unterschreiben. Und wir haben gesagt, wir haben noch NDAs. Und dann, nein, das ist ein anderes. Und dann haben sie uns halt dann erzählt, in der zweiten Tageshälfte, es gibt da eine neue Produktgeneration. Zen-Prozessoren, die dann später als Ryzen-CPUs in den Markt gekommen sind, die ja dann auch letztens, wenn man jetzt mal zurückguckt, der Game-Changer waren dann für die. Also bis dahin war es ja so, wenn du kein Geld hast, kaufst du dir halt ein AMD. Wenn du Geld hast, mittelmäßig viel oder auch viel, kaufst du dir Intel. Und ich glaube, heute fällt diese Wahrheit mindestens mal deutlich schwieriger. Und ich glaube aber, dass tatsächlich viele sich auch gerne für AMD entscheiden, weil es einfach wirklich ein gutes Produkt inzwischen ist. Und die haben uns ja damals gesagt, hey, wir haben gerade einen laufenden Pitch für Ryzen, den globalen Launch. Wir suchen die Agentur, die uns hilft, das Ding global zu positionieren. Und wir haben gesagt, geile Opportunity. Let's do it. Wie viel Zeit haben wir? Und wir haben gesagt, naja, alle haben ihre Pitches schon eingereicht. Wir können euch jetzt so eine Woche geben. Die anderen hatten 4 Wochen, aber ihr seid ja gut, ne? Dann sind wir halt zurückgeflogen, haben uns eine Woche eingeschlossen, durchgeackert, sind zurückgeflogen, haben dann eben vor den Big Bosses bei AMD präsentiert und haben ihnen halt gesagt, das sollte der erste Release sein, wo AMD nicht spricht über wie viel Gigahertz sie haben, wie viele Kerne sie haben und Co., sondern sie sollten erzählen, was das Produkt tut. Und daraus wurde dann eben Ryzen Powers, you play, Ryzen Powers, du machst was auch immer damit. Und wir haben eben diese Use Cases halt gehabt. Und das war wirklich ein für AMD sehr erfolgreicher Launch. Und das erste Mal in der Geschichte von AMD, dass eine nicht-amerikanische Agentur einen solchen Auftrag bekommen hat.
Das ist jetzt 7 Jahre Pi mal Daumen her.
Ja.
Über welches Volumen hat man da damals schon gesprochen?
Multimillionenbetrag.
Ich finde es halt eher so krass, dass die das damals nicht so auf dem Schirm hatten. Ne? Ich habe mit Fatality auch darüber gesprochen, der ja damals auch dann irgendwie seine eigene Serie rausgebracht hat an Mainboards und Tastaturen und so. Und dann er ja damals auch schon irgendwie so diesen Spin hatte mit, geh mal weg von diesen ganzen technischen Bezeichnungen, wir machen das mal einfach, wir machen hier Basic, Pro und Ultra und ne, wir spielen einfach, wir machen das einfach mal leichter.
Ja.
Wir gehen mal weg von den ganzen 3CB X5, also das versteht ja eh keine Sau. Und dass man einfach mal so sich die Benefits dahinter anguckt, ich finde es eigentlich total spannend, weil es ist nicht so lange her, ne? Dass sich da einfach keiner Gedanken drüber gemacht hat.
Absolut. Also wenn du über diese Produktbezeichnung sprichst, was mir sofort in den Kopf kommt, ist AOC. Mit denen arbeiten wir jetzt seit 10 Jahren zusammen. Und es ist wirklich Stefan Sommer, der damals mit uns angefangen hat zu arbeiten, heute ein echt guter Freund ist von mir, den ich wirklich sehr, sehr gern habe. Aber diese Geschichte, die wir angefangen haben, als er uns sein Produkt gezeigt hat, Wahnsinn. Ein Gaming-Karton, Monitor, im Prinzip so, wir machen jetzt auch, was BenQ macht. Es war grau, es war nicht cool, es sah nicht schön aus. Slogans falsch, Produktbezeichnung konnte sich kein Schwein merken. Es war halt irgendwie damals so der G2460 PQU. B2 und ich dachte, genau das ist, was ich sage, wenn ich zu Saturn gehe, um mir so ein Ding zu kaufen.
Ja.
Ich hätte gern den G2460 PQ.
Da muss ich richtig fette Props an Herrn Remmert rausgeben. Ich weiß nicht, ob wir das im letzten Podcast mal nebenbei gedroppt haben. Ende 2010 habe ich mich von der ESL gelöst, respektive 2011 dann so meine richtige Selbstständigkeit in meine 200 Quadratmeter Wohnung / Arbeitsstätte, also Studio, Gaming-Raum und so. Und ich brauchte
nicht schlecht
40 Monitore und 8-10 Fernseher. Und wer hat mir ausgeholfen? Mr. Knochen mit AOC, 40 Zoll und 42 Zoll und 24 Zoll Monitor oder 3, ich weiß nicht mehr, 24 Zoll Monitore, sage ich jetzt mal. Die guten alten ersten AOC-Monitore. Ich habe sie wirklich heilig gesprochen. Es waren aber trotzdem absolute Low-Budget-Monitore damals, aber die haben mir das Leben bedeutet. Ich sag's euch, wie es ist. Es war die geilste Zeit meines Lebens. Ich hatte einen voll ausgestatteten Gaming-Raum und Studioräume, Chill-Out-Area, alles. Alles ermöglicht durch euch sozusagen. Das hat mir wirklich den Arsch... Ich hätte keine Option B übrigens gehabt. Gab's nicht. Werde ich nie vergessen. Also AOC, wir arbeiten ja auch mit denen zusammen, auch mit euch und über euch. Geil. Also die Props gebe ich immer gerne raus. Einer meiner ersten Partner in dieser neuen Location damals.
Ja, und als wir mit denen angefangen haben zu arbeiten, wirklich, es war das erste Produkt, es war nicht gut. Es war wirklich, es war ein guter erster Schritt, aber es war nicht gut. Und die haben so wenig Produkte verkauft, es war erschreckend. Also,
waren günstig.
Ja, ich war sehr brutal ehrlich mit Stefan. Er hat mir das nicht übel genommen. Er hat gesagt, okay, lass es uns verändern. Und ich glaube vor 2 Jahren waren sie dann tatsächlich in absolut verkauften Stückzahlen der größte Gaming-Monitorhersteller der Welt. Und das ist halt so, wenn du so diese Geschichte anfängst zu erzählen und dann später rauskommst und am Anfang haben sie halt ein paar tausend Stück verkauft, inzwischen geht es halt auch in die Millionen hinein. Sie haben mit das größte Portfolio, auch in der Breite an Monitoren, sie haben wirklich gute Produkte inzwischen.
Ja.
Es ist, ja, und das sind so die tollen Geschichten. Ich meine, ich baue die Produkte nicht, aber ich bin halt einfach stolz drauf, was die mitgenommen haben von uns, wie die auch uns inspiriert haben.
Ja, ja. Wir haben das bei Fanatic mit ISO gehabt. Dass die ihre Monitore hatten. Ich erinnere mich immer daran, dass wenn wir
FS24
diese Videos gedreht haben, für die halt auch, ne? Das so von wegen, hey, ne, das Team benutzt die halt wirklich. dann hast du auch immer so Feedback bekommen mit, ah, könnt ihr bitte mal ansprechen, dass ihr ganz besonders diese Technologie besonders geil ist.
Ja.
Das war auch einfach hatte keine Hand und Fuß. Das war einfach nur, denkst du halt so, ey, das juckt halt keinen. So, die sind halt geil zum Spielen, du kannst halt irgendwie darüber reden, was wirklich der Value ist. Aber die waren dann immer sehr, nee, da, wir haben aber die Blablabla-Technologie da drin, da müsst ihr bitte mal drüber sprechen. Wo ich mir denke, ey, der Gamer vor dem Monitor, der weiß das nicht, den juckt das nicht. Der merkt das auch eh nicht. Ne?
Weißt du, was spannend ist? Lost Opportunity bei ISO meiner Meinung nach, weil die waren weit vor AOC schon mit 144 Hertz oder so unterwegs, hatten sehr gute Gaming-Monitore.
Die waren auch geil.
Haben dann keine Priorität mehr auf das Thema gesetzt und dann zogen gefühlt alle vorbei. Ich weiß gar nicht, was ISO jetzt mit Monitoren im Gaming-Bereich...
Aber was wirklich eigentlich krass ist, und das ist was, woran sich relativ wenige Leute erinnern, weil BenQ hat ja damals Siemens Mobile gekauft. Und danach ist ja praktisch alles gegen die Wand gekracht und die haben sich erstmal zurückgezogen und haben wieder neu aufgebaut. Aber den ersten 120 Hertz Gaming-Monitor von BenQ, BenQ hatten wir 2006. Das war 5 Jahre, bevor sie mit Heaton und Spawn die nächste Generation rausgebracht haben. Und das muss man einfach auch mal den Leuten halt anerkennen. Ne? Die waren nicht nur 1-2 Jahre denen voraus, sondern die haben den ersten Monitor rausgebracht in einer Zeit 2006, wo wir noch gar nicht wussten, was TFT halt kann. So, und dann sind die 5 Jahre danach mit dem ersten richtigen Ding rausgekommen und waren immer noch die ersten. Das ist so krass.
Ja.
Also fette Props an BenQ auch.
Wir waren jetzt gerade so 2016, 2017, US-Markt. Wie sieht der US-Markt für euch heute aus? Jetzt ist ja schon 2024, was hat sich geändert? Also ich habe keinen Überblick, bin ich ganz ehrlich.
Lass mal da noch gar nicht so hinspringen. Lass uns mal über heute gerne später. Also,
achso, okay.
Ich mache gerade mal, lass uns mal den Sack. Wir haben ja super Vorbereitungsunterlagen.
Entschuldigung.
Frankreich, Italien, Schweiz, ihr habt ja einfach weiter expandiert.
Ja.
Immer aus den Opportunitäten heraus, von denen du gesprochen hast. Also immer irgendwo ein Problem gesehen. Challenge accepted und dann in andere Länder gegangen.
Ja.
Auch die gleiche Methode.
Im Prinzip schon. Also wir haben halt mit Frankreich gesehen, dass der französische Markt einfach total geclustert war. Sehr viele, die gegeneinander gearbeitet haben. Wir sind eigentlich reingegangen mit der Opportunity, dass die ESL nicht mehr ganz so stark war, dass es da praktisch Platz gab, in dem man reingehen konnte. Und wir wollten eigentlich versuchen, diesen Markt so ein bisschen zu vereinigen. Muss man im Nachhinein sagen, ist uns nicht so richtig gelungen. Wir sind dann im Prinzip halt einfach ein weiterer Player geworden im Markt. Haben einige Sachen, glaube ich, sehr gut gemacht. Auch heute machen wir noch, glaube ich, einige Sachen sehr gut. Also beispielsweise, wir machen ja heute auch Valorant in Frankreich. Das ist die europäisch zuschauerstärkste Liga, die da produziert wird. Wir hatten auch wirklich gute Zuschauerzahlen, französischsprachig in Counter-Strike. Und haben auch wirklich tolle Events vor Ort gemacht. Mit Intel zum Beispiel, das Crown Festival Gaming und sowas. Also wir haben, glaube ich, auch schon was in dem Markt bewegt. Aber es war nicht... Ich glaube, die Ziele, die wir uns eigentlich gesetzt haben, konnten wir leider nicht erreichen.
Was waren denn die Gründe? Also aus deiner Wahrnehmung, woran hat es gelegen?
Dass wir nicht erfolgreich waren?
Ja. Weil du sagst, ihr wart dann irgendwann auch nur ein Player und habt den Markt nicht verbunden.
Ich glaube, man muss halt einfach wirklich sehr viel Respekt davor haben, wie unterschiedlich die Gaming-Kulturen sind, auch in Europa. Und da kannst du nicht mit einer deutschen Lösung über einen anderen Markt drüber gehen, sondern da musst du halt einfach dich sehr stark auf den Markt einlassen und gucken. Und ich würde sagen, es ist eine Kombination. Zum einen, wir waren dann doch auch zu weit weg. Wir hätten wahrscheinlich auch mehr Zeit in Frankreich investieren müssen zwischen uns und nicht bloß mit den Kollegen, die sehr gut waren und sehr gut sind in Frankreich, daran arbeiten müssen. Aber grundsätzlich einfach auch verstehen, wo der Markt so unterschiedlich ist, dass bestimmte Konzepte vielleicht auch einfach gar nicht fliegen.
Ja.
Ich finde, du musst ja trotz allem nochmal, muss man euch auch einfach hoch anrechnen und da schließt man dann langsam so den Kreis und schließt dann die heutige Zeit an.
Ja.
Ihr habt das ja alles aus eigenem Geld heraus gemacht. Ihr habt ja nie Geld geraced, ihr habt ja nie Runden gemacht, ihr habt das ja wirklich einfach so aus dem Cashflow heraus finanziert und seid einfach organisch gewachsen, in diese ganzen Länder expandiert, habt da Business gemacht und dann habt ihr 21 habt ihr halt eine Runde geraced. Also da habt ihr euch ja 15 Millionen Kapital reingeholt.
Genau.
Kannst du einmal vielleicht ganz kurz erzählen, also warum brauchtet ihr das Geld dann plötzlich? Was war da so ein bisschen die Idee dahinter? Und also was waren so die Beweggründe, dann tatsächlich auch nochmal diese Summe aufzunehmen?
Also wenn du versuchst zu expandieren in deinem eigenen Markt, ist das schon abhängig von der Zeit, in der du es tust, eine Challenge. Du hast halt einfach neue Produkte, in die du investierst. Das kann sehr gut laufen. Das kann so laufen, wie es historisch einfach du gelernt hast. Das kann ganz anders laufen. Und wir sind viele Risiken gegangen, weil wir eben expandieren wollten. Nicht bloß in Deutschland, sondern auch in andere Länder hinein. Und parallel dazu haben wir auch gesehen, dass der Markt sich glücklicherweise halt auch positiv entwickelt hat, was Geld angeht. Was aber für uns tatsächlich dann teilweise auch eine Challenge war. Weil wir mussten halt investieren in neue Produkte, wir mussten investieren in höhere Gehälter, wir mussten halt einfach überall investieren. Und was wir gemerkt haben, ist, dass rechts und links hier im Prinzip fast ausschließlich im internationalen Bereich mit anderen Wettbewerbern konkurrieren, die halt einfach alle geraced haben. Und die haben deswegen eben auch einfach jedes Jahr gut und gerne mal 500.000, eine Million oder keine Ahnung was halt verbrannt. Und es war für die halt auch okay. Und wir konnten da einfach wirklich nur mit äußerster Kraftanstrengung mithalten. Und eben zu sagen, dieses Manko auszugleichen, wir nehmen halt einfach dann jetzt auch Geld auf. Wir gucken mal, dass wir dann eben auch Wachstum beschleunigen können damit, war dann eben der Schritt, den wir 2021 gegangen sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir eben auch so ab 2017, 2018 dann auch die ersten schlechten Jahre hatten, wo wir dann auch mal Verluste geschrieben hatten. Und deswegen war es so, man hat verstanden, was die Schwierigkeiten halt sind. Man hat gesehen, dass es eben Sinn machen kann, Geld aufzunehmen. Deswegen haben wir dann eben angefangen zu raisen und hatten auch schon viel früher angefangen. Wollten eigentlich 2020 raisen, aber es war halt einfach auch die falsche Zeit dann dafür.
Also ich habe jetzt, ne, ich gucke auch durch die Notes und ihr habt 21, habt ihr halt diese 15 Millionen geraced. Dann geht es halt weiter mit einer Notiz, 2023 finanzielle Herausforderungen.
Ja.
Und kannst du mich da mal abholen? Also kannst du mir vielleicht, also wie bringt man 15 Millionen in 2 Jahren durch? Was habt ihr damit gemacht? Warum hat das vielleicht nicht geklappt? Und was hat euch dann trotz dieser Finanzierungsrunde nochmal in diese Schieflage gebracht?
Also wir haben ein sehr steiles Wachstum erlebt, ganz allgemein. Wir haben 2021, genau, muss mich jetzt korrigieren, ich glaube, wir haben sowas gemacht wie 27 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Und wir sind dann im Folgejahr auf 38 Millionen angewachsen in Deutschland und praktisch der alten Fix-Gruppe und dann nochmal Italien dazu, wir waren also über 40 Millionen. Und wenn du so ein starkes Wachstum hast und so ein starkes Wachstum auch hast im Team, so in magischen Dreiecken gesprochen, du kannst nicht immer alles parallel machen. Wenn du schnell wächst, geht es auf Kosten der Effizienz. Und wir mussten einfach sehr schnell wachsen. Da ist halt auch nicht alles super gelaufen. Also wir haben ja zum Beispiel Valorant produziert 2 Jahre, wir haben die LEC 2 Jahre produziert. Da sind auch Sachen schief gelaufen. Wir mussten teilweise auch, weil wir uns auch übernommen haben, offen ehrlich gesagt, auch teilweise Projekte kompensieren, wo wir keinen guten Job gemacht haben. Und wir sind natürlich parallel dazu, und das war eigentlich insbesondere auch die Entscheidung, neben all dem, 2021 haben wir gesagt, okay, lasst uns halt wirklich versuchen, viele neue Produkte zu starten. Weil bei uns gibt es im Prinzip so das Agenturgeschäft auf der einen Seite, das hat immer den Großteil unseres Geschäfts ausgemacht, und dann das Herzensblut, was wir gesteckt haben in, wir bauen ein Produkt, wir machen geile Sachen für Gamer. Mit Join Dota und später auch mit vielen anderen Communities, Nantian Damage, Summoners In und Co. Und du verdienst halt einfach im klassischen E-Sports nicht so viel Geld. Und du gehst halt auch wirklich ein relativ hohes Risiko. Und deswegen haben wir halt davor eigentlich immer mit dem Agenturbereich Geld verdient, was wir dann investiert haben und auch teilweise verbrannt haben im Produktbereich im E-Sport.
Jetzt mal eine spannende Frage, vielleicht auch an euch beide, also vielleicht auch mal thematisch, vielleicht das mal kurz nochmal in den Raum zu werfen von Chris und mir. Wir haben ja so 2 große Themenblöcke heute. Der eine geht stark heute in deine Richtung, nämlich der, über den wir gerade sprechen, und dann auch so ein bisschen vorausschauend in die Zukunft, den wir für Matthias aufbewahrt haben.
Du hast das Hemd nicht umsonst angezogen.
Genau. Sehr gut, guck mal. Aber hier könnten wir ja vielleicht auch mal eine Frage an euch beide stellen. Etwas, das mir jetzt in der Retro-Perspektive von außen als Frage öfter mal kommt. Ihr wart und seid auch immer noch, aber ihr wart damals noch viel mehr im deutschen Markt als Agentur und als E-Sport-Unternehmen der fucking Player. Also da gab es gar nichts. Und auch ESL immer weiter weg vom Agenturgeschäft, eher Internationalisierung, Globalisierung. Und Freaks übernahmen dann auch wirklich so, das ist jetzt hier unser Markt. Ne? Und parallel seid ihr aber auch expandiert international. Und die Frage, die ich mir jetzt retroperspektivisch stelle, wie ist eure Wahrnehmung dazu, dass es auch die Option hätte geben können, hardcore den deutschen Markt zu ownen, alle Ressourcen, alle auch ich sag mal, menschlichen Ressourcen, mit den besten Leuten, die ihr habt, nur auf den Dachmarkt zu fokussieren, um beispielsweise, keine Ahnung, im Influencer-Bereich die Nummer 1 zu sein, im E-Sport-Bereich, als Gaming-Agentur etc. pp. Und das jetzt einfach gefragt in der Retro-Perspektive, ne? Wie ist dann eure Meinung zu? Glaubt ihr, dass ihr ein viel stärkerer Platzhirsch heute hättet sein können mit noch viel mehr Umsatz und mehr Erfolg, wenn ihr den Weg gewählt hättet? Oder seht ihr das, ist das völliger Quatsch? Oder habt ihr euch da überhaupt mal Gedanken zu gemacht? Weil der Gedanke ging mir schon öfter mal durch den Kopf. Ich glaube, es hätte für weniger Agenturen Spaß gemacht.
Den gibt er jetzt rüber, Wahnsinn.
Ich glaube, es hätte für weniger Agenturen Spaß gemacht, gegen euch zu arbeiten, zu dem Zeitpunkt, wo ihr so ein Wachstum hattet und nur den Dachmarkt beackert hättet.
Willst du es noch zeitlich einordnen? Oder?
Ja, also bevor Instinct gegründet worden ist, ne? Also wenn so ein Asset halt bei euch noch gelandet wäre und noch einige andere.
Aber da war die Maschinerie ja schon deutlich
gerne auch,
weiter.
Ja, gerne auch 2, 3, 4 Jahre vorher. Ne? Also ich sage ja nicht, es ist nur in diesen 1, 2 Jahren. 2013.
Also ich glaube, der Agenturpart ist an einer Stelle schon auch deutlich depriorisierter gewesen. Also die Wahrnehmung ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Nur im deutschen Markt zu operieren, hätte, glaube ich, nicht funktioniert, auch was das Volumen angeht und wo wir unterwegs waren. Und am Ende des Tages auch Produkte, mit denen wir unterwegs waren. Joinota hat mich ja angesprochen, war komplett international. Auch einer der Treiber beispielsweise aus Taiwan, wo wir viele Kampagnen über Taiwan bekommen haben für Joinota. Wir hatten unter anderem ja auch League of Legends, wissen die wenigsten. hatten wir mit Into LOL eine englischsprachige Community gegründet. Unter anderem war auch hier Hans damit verantwortlich und Quickshot, Trevor, der bei Riot arbeitet, war der Caster bei uns und hat da seine ersten Gehversuche gestartet. So, ne?
Dann reduziere ich die Frage nochmal.
Ja, gerne.
Die Internationalisierung nehme ich mit, also im Sinne von Joindota etc. pp., aber nehmen wir mal diese ganzen Offices raus. Abseits vielleicht von Taiwan, französisches Office, Schweizer Office, italienisches Office, vielleicht Abspeckungen in Teilen zumindest.
Also ich für meinen Teil, und vielleicht hat mich ja da einen anderen Blick, ich bin sehr gespannt gleich, mit den Informationen, die uns zur Verfügung standen und auch die Möglichkeiten und Opportunitäten, von denen Micha auch gesprochen hatte, waren die Gehversuche, die wir gemacht haben und auch die Schritte auf jeden Fall die richtigen.
Ich rede ja von der Retro-Perspektive, ne? Heute, mit dem Wissen von heute.
Mit dem Wissen von heute, glaube ich, hätten wir den französischen Markt entweder anders bespielt oder uns erstmal für ein anderes Land entschieden.
Okay.
Glaube ich. Und das war ja auch schon, was Micha ein bisschen gesagt hat, dass wenn der Fokus auf Frankreich ein anderer gewesen wäre, also wenn dafür auch noch Platz gewesen wäre, neben den normalen 40 Stunden, ne, man kennt's, dann wäre das vielleicht auch nochmal ein anderer Weg gewesen. Aber auch mit den Infos und auch mit den vorhandenen Lizenzen, ESL-Lizenzen, Counter-Strike mit 99 Damage, RPW, was quasi, ne, zusammen 100 HP ne, oder 99 Schaden und dann 1 HP left, also RPW. Da die Wege und Möglichkeiten und auch dann perspektivisch hätte es vielleicht sein können, dass man neben Summoners Inn auch in League of Legends in Frankreich dann eine Community-Seite baut. Oder auch jetzt, wie wir es ja mit Valorant gemacht haben, wo die Synergien da sind und auch das mögliche Lernen, Knowledge-Transfer untereinander innerhalb der Companies war vom Weg her schon der richtige.
Herr Hänisch.
Ich habe ja über Frankreich gesprochen und ich will nochmal auf die Zahlen zurückgehen. Also wenn wir uns angucken, jetzt zum Beispiel in absoluten Zuschauerzahlen, muss man einfach sagen, wir sind in Deutschland zeitweise auch ja der Platzhirsch gewesen. Aber wenn man die Zahlen mal so vergleicht, die wir in Frankreich generieren heute, wo ich sagen würde, wir sind nicht erfolgreich, die sind exponentiell höher. Also ein Grund, in diesen Markt reinzugehen, war halt, wir haben einfach gesehen, über viele Ligen, die es halt rechts und links gab, dass tatsächlich, sag ich mal, der deutsche E-Sport weniger deutsche Fans begeistert, in deutscher Sprache vielleicht auch bloß. als Franzosen sich für ihren E-Sports interessieren oder auch Spanier sich für ihren E-Sports interessieren. Und das einfach nur mal so, auch so als Gedankengang, warum sind wir da überhaupt reingegangen? Wir haben einfach gemerkt, da gibt es diese Opportunity, eben wirklich die Reichweite zu vergrößern, damit vielleicht auch Einkommensstreams zu vergrößern und Co. Ein anderer Aspekt ist, man muss jetzt auch ein bisschen einordnen, zu welchem Zeitpunkt haben wir was gesprochen? 2013, du hattest keine Bank, du hattest keine Versicherung, du hattest diese ganzen großen Non-Endemics, die jetzt reingegangen sind, seit, sag ich mal, 2015, 16, die gab es damals nicht. Das heißt, wenn du so früh dran bist, musst du natürlich auch überlegen, wo kannst du das Geld verdienen, um Produkte zu bauen? Und wir haben halt einfach über die internationale Expansion viel Geld im Ausland mit dem Agenturgeschäft verdient, was es damals in Deutschland gar nicht gab. Wir hätten warten können, dass der Markt wächst, aber warten ist als Gründer oder als Micha einfach nie eine gute Option gewesen. Deswegen haben wir einfach immer geguckt, wie können wir halt so wachsen, dass wir für uns in dem Wettbewerb, in dem wir uns befanden, mit Firmen rechts und links konkurrieren können, die Geld aufgenommen haben. Und dafür war einfach dann das Knowledge dieses hochkompetitiven deutschen Marktes mitzunehmen, wo wir von eh und je, also wenn du in andere Märkte reinguckst, du hattest in der Regel nur einen Player, der groß war. In Deutschland war es von Anfang an im Prinzip, es gab die Jungs von der ESL, es gab uns, war immer einen harten Wettbewerb. In andere Märkte reinzugehen, war für uns viel einfacher. Also die Bauchschmerzen, die wir in Deutschland hatten, die haben sich im Prinzip kaum in anderen Märkten repliziert. Und deswegen ging es halt darum, den Fußabdruck zu vergrößern, es ging darum, Geld zu verdienen, um das, was uns eigentlich das Herzensprojekt ist, nach vorne zu bringen. Nachhaltigen, tollen E-Sports zu bauen. Und natürlich, wenn du dann zurückguckst und sagst, hättest du halt anders gemacht, klar, hätte ich damals das Geld gehabt von den ganzen Marken, die heute oder sagen wir vor 2, 3 Jahren investiert haben, hätte ich vielleicht Sachen anders gemacht. Aber ich glaube, in dem Moment, als wir die Entscheidung getroffen haben, würde ich heute auch retrospektiv sagen, aufgrund der Opportunitäten, die wir hatten, haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben Fehler gemacht, wie jeder, glaube ich, Fehler macht und daraus lernt. Einige waren mehr schmerzhaft, andere weniger schmerzhaft. Aber glücklicherweise würde ich sagen, es ist selbst aus den Dingen, die sich nicht so ergeben haben, immer was Gutes geworden, worauf ich unglaublich stolz bin. Du hast ja zum Beispiel Instinct angesprochen. Hätten wir den Weg mit Henno und mit Hendrik und mit Henning und auch mit Johannes weitergehen können? Bestimmt. Wir hätten vielleicht bei den Lösungen gefunden, dass die halt bei uns bleiben. Es hat damals halt einfach nicht gepasst. Das war auch praktisch damals so unsere... meine Perspektive, unsere Perspektive, was auch immer. Aber wenn ich heute gucke, was wegen den Jungs in Spandau passiert, kann ich einfach nur sagen, ich bin mega stolz auf die. Weil ich der Meinung bin, das, was ihnen bei uns nicht gefallen hat, haben sie in etwas Positives gewandelt. Sie waren nicht bloß Meckerköpfe, sondern sie haben gesagt, wir machen was Neues, wir machen was Geiles und sie machen was Geiles. Und deswegen, ich gehe so ein bisschen zurück auch in diese Perspektive, viele Leute waren mal bei uns. Ich glaube halt einfach, die Geschichte, die wir geschrieben haben, ist einfach eine Geschichte, wo wir vielen Menschen eine Möglichkeit bei uns gegeben haben, wo viele auch bei uns geblieben sind, über viele, viele Jahre. Andere halt gegangen sind, aber insgesamt, glaube ich, alle irgendwo immer noch, wenn du die fragst, auch im Herzen irgendwo ein Stück Freaks gebrandet sind. Und das ist, ja. Deswegen, wenn ich jetzt zurückgucke, ich würde sagen, ich würde es genauso machen wahrscheinlich.
Nice.
Und eine wichtige Komponente war ja auch der Approach, gerade auch in Frankreich, mit Agentur, aber auch Community-Seiten und Produkte drumherum. So, ne? Und entweder hattest du das eine oder du hattest das andere, aber nicht diese Komponente aus beidem. Und das war ja quasi so ein bisschen auch immer der Ansatz, wie wir gefahren sind, über die Produkte, was ja nichts, also ne, auch ein Marketing-Tool mitunter ist, dann aber auch die Agenturleistung dort zu platzieren. Und ja, das war so ein bisschen der Weg. Und auch wenn wir immer über Mitarbeiter sprechen, wo ja auch einige Ex-Mitarbeiter tatsächlich hier sind, ein paar haben wir schon angesprochen. Auch die Caster und On-Airs ist ja auch teilweise extrem krass, wenn man guckt, wer so auch dadurch Gamesports und Freaks gegangen ist. Ne, Trevor, Einnahme, Zoe, andere, die dann mit Blizzard und Overwatch komplett durchgestartet.
Ich hab auch mit Trimax viel gearbeitet.
Trimax auch. Aber der ist dann ja schon Influencer dann in Richtung gegangen. Kaldor, der ist auch immer noch aktiv. Ne? Und auch da gibt es ganz, ganz viele, die oder Mase, auch wie heute, ne? Mit dem ich auch damals zusammen dann da irgendwie durchgestartet bin und so. Und auch da gibt es einige, die bei uns so ein bisschen durch die Schule gegangen sind, sich ausprobieren konnten und heute auch aktiv sind noch.
Lass uns mal nach 23 zurückspringen jetzt. Also ist ja jetzt gar nicht, ist ja gar nicht so lange her. Jetzt haben wir gerade kurz darüber gesprochen, ne, finanziell irgendwie Schieflage, Schwierigkeiten. Und dann sind ja viele Dinge passiert für euch. Ne? Ihr habt ja teilweise Lizenzen abgegeben, ihr habt dann Produkte eingestampft, ihr habt Mitarbeiter, die gegangen sind oder ne, gegangen wurden in dem Falle. Und ist dann wahrscheinlich aus Business-Sicht, ist das halt einfach so und auch die ne, wahrscheinlich richtige Entscheidung für das Unternehmen. Aber war das dann für euch so, also persönlich vor allem auch unternehmerisch, das härteste Jahr oder hattet, also weißt du, war das besonders hart?
Ja.
Auch nach so viel Wachstum vor allem?
Ja, 1000%. Weil menschlich ist es halt einfach extrem schwierig und diese Gespräche sind beschissen. Die willst du nicht machen. Und für uns war es ja am Ende des Tages auch das letzte Mittel, nachdem wirklich alle anderen Optionen gezogen wurden. Mit Kurzarbeit, mit irgendwelchen Lizenzen, die man vielleicht nicht braucht oder noch irgendwas anders irgendwie schieben kann, mit alles, was an Kosten irgendwie zu reduzieren geht, gemacht wurde. Und das war am Ende das letzte Ding. So, ne? Und also kann ich dir sagen, beschissene Gespräche, wo es mir danach auch selber wirklich schlecht geht und mein Körper dann irgendwie, ne, dann ist man ein paar Tage krank und schleppt sich da irgendwie durch, weil das quasi einem dann auch so nahe geht. So, ne? Und, aber am Ende des Tages eigentlich auch alle Gespräche Verständnis auf der anderen Seite und auch wir von unserer Seite aus alles getan haben, was wir tun konnten, mit anderen Firmen zu sprechen, ob da irgendwelche Positionen offen sind und denen einen Weg geben und auch bestmöglich sie auf der Reise nach draußen dann auch zu begleiten und ja, am Ende des Tages und da können wir auch ein Lied von singen, man sieht sich ja immer zweimal und im E-Sport dann noch öfter und sind ja immer noch genug auch im Markt weiterhin dabei, mit denen man mal gearbeitet hat und zu tun hat und deswegen ganz wichtig, aber auch extrem hart, ja.
Ich glaube, man vergisst halt immer, also man muss ja mal ehrlich darüber reden und ich glaube, man vergisst auch einfach das, was du gerade gesagt hast, was das mit einem persönlich macht. Weil ne, du, von außen guckt man drauf und sagt, ja gut, hat jetzt nicht funktioniert und jetzt ne, machen sie irgendwie dies und das und dann ist es immer so der, ne, oh, das haben die jetzt irgendwie versaut und jetzt müssen die armen Leute darunter leiden und so. Das ist ja immer, man baut sich immer schnell so ein Narrativ, aber man macht das ja nicht, weil Spaß macht. Ne? Ich will nicht sagen, dass die Menschen nicht auch gibt, aber das ist ja, wie du sagst, das ist so letztes Register ja. Und man vergisst halt einfach ganz oft, dass das halt trotz allem ja nicht leicht ist und dass ja keinem Spaß macht. Und dass dann das ja auch persönlich trotzdem extrem fertig macht. Ne? Und ich finde, ein bisschen mehr Verständnis wünsche ich mir da manchmal.
Also Situationen kennen wir ja selber. Ich meine, wir haben ja auch kein Geheimnis draus gemacht, dass wir einerseits in Kurzarbeit gegangen sind, andererseits auch mit den ersten Mitarbeitenden schon die Gespräche für Veränderungen im Unternehmen haben und hatten auch schon, was Kündigung und Ähnliches angeht. Die Situation habt ihr ja schon ebenso durchgemacht und ich konnte es ja auch nur von außen weitestgehend betrachten. Ich hatte das Gefühl, ich meine, du hast jetzt da tatsächlich schon recht offen zu gesprochen, ich meine, ich würde dich, nichts gegen dich, Matthias, noch mehr als den Unternehmer in dem Konstrukt sehen als dich, ne? Mit einem anderen Commitment auch. Auch wenn du sicherlich alles liebst, was da passiert. Aber von außen hatte ich das Gefühl, was da auf dich einprasseln muss. Und ich bin jemand, der sich dann versucht, da auch manchmal reinzuversetzen. Das hat mir persönlich schon, ehrlicherweise, weil ich ja auch dann in einem kleineren Stil ein Team habe, irgendwie das Leben für mich in diesen Momenten schwer gemacht. Ich habe mich immer gefragt, wie bist du damit umgegangen? Weil nach außen von der Wahrnehmung hast du dir nicht so viel anmerken lassen. Aber wenn man dich kennt und wenn man weiß, was für ein Typ Mensch du bist und dass dir solche Sachen sicherlich auch nahe gehen, habe ich mich wirklich ehrlich manchmal gefragt, wie kriegt ihr das alles gebacken?
Tja, das habe ich mich im Nachhinein auch gefragt. Ich bin heute die fetteste Version meiner selbst und was ich halt gemerkt habe ist, ich habe vor allem halt auch in der Zeit richtig zugelegt, weil das für mich echt übler Stress war und ich glaube, den kann man nicht nachvollziehen. Die Situation ist hundertprozentig für diejenigen, die wir haben gehen lassen müssen, die schwierigste. Und ich will gar nicht sagen, es war für mich schwieriger, keine Ahnung was, als für die Kollegen. Aber um es mal einfach aus meiner Sicht zu beschreiben, ich bin fucking proud auf die Leute, die bei uns arbeiten und die bei uns gearbeitet haben. Weil Freaks, das bin nicht ich. Freaks, das sind die Leute, die mir die Chance geben, in die Vision, die wir zusammen bauen, mit reinzukommen und was Krasses zu schaffen. Wir haben unglaublich viele hervorragende Leute hervorgebracht, die heute in vielen Positionen arbeiten. Unfassbar viele geile Leute, die bei uns heute arbeiten. Und wenn du in so einen Prozess von Layoffs gibt, du wirst immer halt auch Leute haben, wo du sagst, okay, das hat nicht richtig gepasst oder was auch immer da halt ist. Aber wenn du Leute gehen lassen musst, wo du genau weißt, und für uns ist das nicht, also ich habe das bei anderen Unternehmen gesehen, für die war das halt so, jede Abteilung entlässt 10%. Und dann waren die Leute zahlen. Das war es für uns nie. Sondern es waren für uns die Menschen, die wir schätzen, die unsere Kollegen sind. Und wir wussten, die können gar nichts dafür. Die haben nichts falsch gemacht. Sondern weil es gerade so scheiße ist, wie es ist, in der Industrie, für uns, weil wir Fehler gemacht haben, was auch immer, zahlen die letzten Endes dafür dann die Rechnung mit ihrem Job. Und das ist richtig beschissen. Also da ich bin ein Mensch, der normalerweise auch mit Stress gut umgehen kann und auch gut schläft. Auch wenn wir finanzielle Herausforderungen hatten, keine Ahnung was alles, da bin ich, glaube ich, schon relativ stressresistent. Aber das hat viel mit mir gemacht. Und ich will gar nicht sagen, dass es bloß der Stress ist, sondern es ist wirklich, man muss sein eigenes Scheitern irgendwo sich selber eingestehen. Man muss viele ehrliche Gespräche führen und man kann halt wirklich nur das Beste aus der Situation machen. Und das Einzige, worauf ich halt wirklich stolz bin, ist, dass wir es schaffen, über das System von Leuten, die wir halt haben, die Leute so gut zu machen und auch Leute zu finden, die so gut werden wollen, dass alle wirklich auch ganz geile Jobs gefunden haben. Ja.
Wie bist du denn damit umgegangen? Gab es gewisse Dinge, Methoden, Ähnliches, die du, Gespräche, gab es Sparringspartner, die du dir in der Zeit gesucht hast, um über die Situation zu sprechen? Wie bist du persönlich damit, also jetzt mal so von Unternehmer zu Unternehmer, was waren deine Wege, um mit dem Stress umzugehen? Also ich kenne das selbst, wenn ich übrigens Stress habe, esse ich auch immer gerne. Also ich kenne dein Problem übrigens, andere esst ja dann nicht.
Ja.
Leider das Gegenteil. Aber abseits davon, wie bist du damit umgegangen? Was waren deine Wege, um Luft rauszulassen und so weiter?
Ich glaube, ohne dass ich es so richtig selber realisiert habe, ich glaube, das war Mitte letzten Jahres, da hast du mir gesagt, Micha, man sieht dich gar nicht mehr. Ich nehme dich gar nicht mehr wahr. Hendrik von Instinct hat mir genau das Gleiche erzählt. Ich glaube, deswegen, ohne dass ich es wahrgenommen habe, das eine Thema war, glaube ich, ein bisschen Rückzug.
Verständlich.
Und so, auch so ein Stück weit Laserfokus darauf, alles zu tun, damit die Maßnahmen nicht noch schlimmer werden müssen. Zu verstehen, was wir tun können, damit es besser wird. Was sind die Hebel? Also einfach sehr analytisch. Ich sag mal, ich hab versucht, diese sehr emotionale Perspektive für mich sehr schnell zu wandeln in eine, was kann ich daraus machen, was kann ich daraus ableiten, Perspektive zu bauen, die eher sachlich ist, um zu sagen, wie kann ich dafür sorgen, dass es besser wird? Was sind die Fehler, die ich gemacht habe? Wie lerne ich daraus? Wie mache ich sowas nie wieder? Wie komme ich voran und mache es für alle besser? Und das eben zu kanalisieren. Und das war dann eben auch viel für mich einfach selber so Rückzug und über Sachen nachdenken und Co. Retroperspektiv, auch einfach Laserfokus auf die falschen Sachen. Mhm. Und wir hatten schon auch die letzten Jahre, schon seit vielen, vielen Jahren, haben wir halt auch teilweise Coaches, mit denen wir halt arbeiten. Und dann eben auch mit denen darüber halt sprechen. Und einfach mal so brainstormen. Bin ich jetzt hier komplett falsch gerade? Bin ich hier gerade richtig und Co.? Ich glaube einfach, da haben wir uns auch die Coachings der ganzen letzten Jahre, wo wir halt auch viel über Persönlichkeitsprofile, über Selbstanalyse, unsere Stärken, unsere Schwächen und sowas gelernt haben, viel geholfen, dann auch miteinander zu sprechen. Und ja. Knochen und ich haben einfach über die letzten 20 Jahre ein sehr spezielles Verhältnis zueinander entwickelt. Ich glaube, wir sind irgendwo was zwischen beste Freunde, Brüder. Dann ist er halt auch noch mein Trauzeuge. Also er ist halt irgendwo in jeder Komponente meines Lebens.
Mit Hemd.
Mit Hemd.
Damals schon, ja.
Und wir ergänzen uns halt, weil ich glaube tatsächlich, du hast ja gesagt, für einen Unternehmer ist es vielleicht anders. Ich würde sagen, es war phasenweise für Knochen schwieriger. Viel schwieriger sogar als für mich. Weil ich glaube, dass er ist zwischen uns beiden der Emotionalere. Deswegen hat es ihm halt phasenweise auch viel, viel mehr wehgetan als mir. Und in anderen Phasen war ich dann halt vielleicht eher derjenige, der auch in den Emotionen abgesoffen ist. Wir haben da einfach unterschiedliche Phasen, wo wir uns noch versuchen, irgendwo gegenseitig halt wieder hochzuziehen, miteinander halt zu sprechen und Co. Dann Maria, meine Frau, die ja auch bei uns inzwischen noch viel verantwortungsvollere Position arbeitet, die seit eh und je auch bei Freaks ist, mit der natürlich auch viel abends darüber gesprochen, über Emotionen, wo man steht, was man falsch gemacht hat und Co. Oder manchmal auch nicht gesprochen, einfach geschwiegen. Ja, also eine Kombination aus reden, reflektieren, sehr viel reflektieren und zu gucken, dass man aus den schmerzhaften Fehlern lernt und nach vorne hin alles besser macht.
Ja, danke dir. System shut down.